Ja, ihr Lieben, ich habe mir überlegt, normalerweise orientieren wir uns ja beim Wahlabend gern am kommenden Sonntag. Aber weil der Reformationstag dieses Jahr auf einen Sonntag fiel, habe ich den letzte Woche irgendwie terminlich verpennt. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Dachte ich mir, dumme Sache. Noch blöder allerdings wäre es, diesen für die Gemeinde Jesu so wichtigen Tag auch inhaltlich zu verpennen. Denn es geht hier schließlich um eine Frage, die vor 500 Jahren eine ja beispiellose Erneuerung angestoßen hat, nämlich die Reformation. Und mir scheint, dass wir heute diese Erneuerung eigentlich fast noch dringlicher nötig hätten als die Leute damals. Dass wir aber dummerweise die Frage kaum noch kapieren. Das ist so mein Eindruck. Diese Frage, die für Luther so unheimlich wichtig war, dass er dafür ja immerhin sein Leben aufs Spiel gesetzt hat und sagte, wenn wir das nicht klarkriegen, dann können wir die ganze Sache mit dem Glauben eigentlich in die Tonne treten und hier den Laden dicht machen, mal so frei gesprochen. Die Frage lautet ursprünglich, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Man könnte vielleicht moderner fragen, was ist eigentlich von unserer Seite her zu leisten, damit ich in meinem Leben, dass ich mein eigenes Leben nicht vor die Wand setze, sondern mit dem da oben sagen kann, wir kriegen das zusammen hin. Und jetzt kommt quasi der entscheidende Bibeltext dazu und ich lese den aus dem Römerbrief im 3. Kapitel. Weil Luther die Bibel so wichtig war, habe ich sie hier auch ganz physisch in größter Größe mal vorliegen. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Jesus Christus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch den Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt. Kann man sich da noch rühmen? Das ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben. Luther fügt noch hinzu, allein, unabhängig von Werken des Gesetzes. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? So fragt Luther vor knapp 500 Jahren. Der hat ernsthaft, dass daraus eine geistliche Bewegung erwachsen ist, die schließlich auch im gesellschaftlichen und politischen Miteinander keinen Stein auf dem anderen beließ und Europa in kaum überschätzbarem Maße veränderte. Und dass eine solche Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, Menschen derart mobilisiert, das setzt voraus, dass sie dadurch zunächst im Herzen bewegt worden sind. Das war den Menschen damals eine echte Frage. In unserer Zeit, und das sage ich nicht allein deshalb, weil der Reformationstag inzwischen einer von 28 verkaufsoffenen Sonntagen ist, halten wir es eher mit Woody Allen. Der sagt, natürlich gibt es eine jenseitige Welt. Die Frage lautet nur, wie weit ist sie von der City entfernt und wie lange hat sie offen? Also summa summarum, man gerät heutzutage in einige Verlegenheit, wenn man sich mit den Fragen der Reformation und besonders ihren Antworten beschäftigt. Verlegenheit ist eigentlich noch zu wenig. Wir müssten ehrlicherweise von Fremdheitsgefühlen sprechen. Befremdlich das beständige Reden Luthers von der Alleingeltung der Heiligen Schrift. Befremdlich die zentrale Bedeutung des Kreuzes und des Sühneopfers Jesu. Und befremdlich die Vorfreude auf den Himmel bei den Reformatoren. Schon die Generation vor uns, die waren alle ziemlich befremdet und begingen deshalb das Reformationsfest immer lieber entweder als Heldenverehrung des ersten großen Deutschen, so im Dritten Reich, oder feierten sich ohne Umschweife gleich selbst. Reformation als Sieg der Individualität und des Individuums über eine überflüssige religiöse Institution und deren Bevormundung. So heißt es dann ein bisschen mit hehren Worten oder auch etwas rustikaler, ich brauche die Kirche doch nicht zum Glauben. Ich finde, man könnte hier mit dem Reformationsgedenken enden, wenn nicht die Sitte es erfordert, dass der Prediger mindestens 15 Minuten über so ein Thema durchhalten sollte. Und wenn, ja, das ist mein eigentlicher Grund, wenn es nicht ein durchaus gewichtiges, ernsthaftes Argument gäbe, die Frage nach dem gnädigen Gott doch noch einmal aufzuwerfen. Warum? Weil Gott selber sie stellt. Er fragt gleich am Anfang dieses großen Bibelbuches hier, er fragt, wo bist du, Adam? Könnt auch einsetzen, Eva, Sonja, Andreas. Er will von uns eine Antwort. Er zieht uns zur Verantwortung. Er fragt, was machst du mit deinem Leben? Führst du dein Leben recht? Das ist die große Frage der Gerechtigkeit, die Frage, ob wir Gott recht sind. Und das erledigt sich ja nicht damit, dass wir Menschen sie nicht stellen. Wenn Gott als Schöpfer einen Anspruch auf uns Menschen hat, wenn er sagt, so und so lauten die Spielregeln hier, dann zieht die Strategie, ich sehe nichts, ich höre nichts, das funktioniert dann nicht. Da kann man ins Gebüsch springen, wie Adam und Eva damals, aber man wird seiner Verantwortung dadurch nicht entkommen, sein Leben führen zu müssen, recht führen zu müssen. In unserer Gesellschaft herrscht in den Gebüschen Hochbetrieb. Und um das Bild noch zu erweitern, man hat so eine Art, ja, ich möchte sagen, so einen kleinen Handspiegel dabei. Und man beguckt sich und sagt, eigentlich gibt es nur mich. Mich und meine Erfahrungen, meine Wahrheit und die Probleme da draußen, die ziehen vorbei, wenn ich hier in meinen Spiegel gucke. Wenn ich mich so anschaue, dann glaube ich, gibt es die überhaupt nicht, diese Probleme. Es gibt nur mich und ich gefalle mir auch so und meine Lebensphilosophie, die habe ich von Pippi Langstrumpf, hatte ich ja neulich schon mal gesagt, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und Menschen glauben allen Ernstes, dass das Leben dann so gelingen kann. Man hält sich die Augen zu, beziehungsweise schaut auf das eigene Spiegelbild und hält sich so die Wirklichkeit ganz gut vom Leib. Aber, ihr Lieben, die Wirklichkeit lässt sich nicht aussperren. Und hier sind wir mitten bei der Frage der Reformation, der Frage nach der Art und Weise, wie der Mensch Gott recht sein kann. Wie will Gott den Menschen sein Geschöpf haben? Wir denken ja bei Gerechtigkeit gleich an so hehre ethische Qualitäten eines Menschen, der gerecht oder ungerecht handelt. Oder wir denken an die Verteilungskämpfe in der Politik, in der die Befriedigung der eigenen Lobbygruppen dann notdürftig hinter diesem Großwort Gerechtigkeit kaschiert wird. Aber die Sache mit der Gerechtigkeit ist ursprünglich eine Beziehungskiste. Es geht um das Verhältnis zum anderen, auch zu den Dingen. Und das soll recht sein. Und wenn man dieses Verhältnis ignoriert, wenn man sagt, das interessiert mich nicht, dann geht die ganze Sache im wahrsten Sinne des Wortes schief. Praktisches Beispiel. Ich habe mal für eine alte Scheune ein neues Scheunentor gebaut. Warum? Weil das alte nicht mehr recht war. Ja, was heißt das? Das alte Tor ging zum Beispiel nicht auf, weil es oben gegen die Regenrinne stieß, die ich nämlich nachträglich angebaut hatte, um die Scheunenwand vor Feuchtigkeit zu schützen. Es wäre nun nicht ratsam, es wäre nicht recht, nicht richtig, diese Wirklichkeit zu ignorieren. Klar, ich kann in den Spiegel schauen, so tun, als ob mich das alles nichts anging und das Tor einfach aufreißen. Dann fällt mir die Regenrinne allerdings auf den Kopf. Und ich werde merken, wie wirklich die Wirklichkeit zuweilen ist. Ich kann auch das Tor zulassen, dann komme ich nicht in die Scheune, ist auch doof. Also verhalte ich mich recht. Das heißt, ich trage den Verhältnissen an meiner Scheune Rechnung und baue ein neues Tor. Es wird euch nicht verwundern, dass ich Wasserwaage und einen Metallwinkel dazu benutzt habe, um das Tor, man höre und staune, im rechten Winkel an die Scheunenbalken anzupassen. Und das reicht noch nicht. Man muss auch prüfen, ob die vertikalen Balken wirklich gerade sind, wo ich das Tor anschlage. Ich kann natürlich die Angeln auch an einem schiefen Pfosten verschrauben, das wird lustig, aber das Unrecht, der unrechte Winkel, der wird mich dann einholen. Dann passt am Ende nichts. Dann findet das Tor keine Passung in der Welt der Scheune. Meine Wasserwaage dagegen ist unbestechlich. Sie sagt, ob es mit rechten Dingen zugeht. Und was mich betrifft, ich verhalte mich ihr gegenüber stets gehorsam. Wir können an diesem kleinen Beispiel sehen, Gerechtigkeit ist ein wichtiges Ordnungselement für unsere Wirklichkeit. Gott hat sie sozusagen als koordinatenartige Spielregel unserem Leben beigegeben. Und wenn wir Gott und seine Spielregeln missachten, dann wird unser Lebenswerk schief. Dann finden wir keine Passung in der Welt unseres Schöpfers. Man kann auch sagen, unsere Welt, unsere Gesellschaft hat ein Gleichgewichtsproblem, weil sie ihre Wirklichkeit windschief konstruiert. Und wo alles krumm und schief ist, selbst der Horizont des eigenen Handelns, da verschwimmt einem alles und es wird einem dann irgendwann auch ein bisschen schwindelig. Und da ist die Frage der Reformation, die ernsthafte Frage schlechthin. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie stelle ich mich mit Gott so, dass ich ihm recht bin? Und die reformatorische Frage nach der Rechtfertigung wird so zu einer Art Navigationshilfe, um in ein rechtes Verhältnis zu Schöpfung und Schöpfer zu gelangen. Und sie hat die Kraft, dem Spuk unserer notorischen Gleichgewichtsprobleme ein Ende zu setzen und den Schwindel auffliegen zu lassen. Dass wir ein arges Gleichgewichtsproblem haben, das sieht man vermutlich nirgends deutlicher als in der Umweltproblematik. Die allenthalben wahrnehmbare Veränderung des Wetters, die Häufung extremer Naturkatastrophen, Dürren, Überschwemmungen, damit verbundene Hungersnöte. Ich glaube nicht, dass man dafür einfach irgendwelche bestimmten Personengruppen als Schuldige ausmachen kann. Also dass man sagt, irgendwie die Wirtschaft ist schuld, die Atomindustrie, die Politiker oder so. Ich glaube, dass wir alle gleichermaßen schuldig sind, weil wir unseren Spiegel nicht aus der Hand legen. Weil wir meinen, dass es kein spannenderes Thema auf der Welt gibt als uns selbst. Unser Fortkommen, unser Erfolg, unser Profit, unser Wohlbefinden. Der Spiegel ist ziemlich klein, so ein Handspiegel, nicht? Da ist gar kein Platz, um die Beziehungen wieder zu spiegeln, in denen wir stehen. Kein Platz, um die ganze Breite der Schöpfung aufzuzeigen, von der Gott gesagt hat, dass wir sie bebauen und bewahren sollen. Mancher von euch kennt vielleicht diesen Aufkleber, mein Auto fährt auch ohne Wald. Wenn die Optik begrenzt ist, kann man zu solchen Schlüssen ja durchaus kommen. Auch der Mitmensch kommt dann einfach nicht in den Blick. Der Spiegel ist so klein, ich sehe nur mich. Und ich will das Beste für mich. Auch in der Religion, da lautet die Frage dann nicht mehr, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, das hat man schön umgeformt, sondern der Spiegel gibt die Perspektive für die Frage neu vor. Während ich mich selbst betrachte, frage ich, wie könnte wohl dieser Gott aussehen, der zu mir passt? Welche Probleme müsste der lösen können? Stress, Überforderung, mangelnde Beachtung. Und dann sagt man, ich will einen Gott, der mir hilft, endlich wieder an mich zu glauben. Spricht's und schaut wieder versonnen in den Spiegel. Da war Feuerbach gut, der hat gesagt, da betet man mehr oder weniger sich selbst an und Gott ist eine Projektion des Menschen. Dieser Gott ist tatsächlich eine Projektion des Menschen, der sozusagen aus diesem Spiegel gewonnen wird. Ja, doch nun wird der Spiegel durch die reformatorische Frage weggerissen. Du sollst nicht an dich glauben, sondern an Gott. Du wirst diese Welt und auch deine Beziehung nicht dadurch wieder ins Gleichgewicht bringen, dass du in dir selber ruhst wie so ein lächelnder Buddha. Du brauchst einen Stärkeren, an dem du dich festmachst. Das Wort Religion bedeutet das auch. Religio heißt sich festmachen, da kommt das her, das Wort. Man kann sich nun mal nicht an sich selber festmachen. Münchhausen hat das probiert, nicht mit seinem eigenen Schopf, sich aus dem Sumpf gezogen. Aber er war ja auch ein Lügenbaron, nicht? Der sollte uns nicht als Vorbild dienen. Also mit anderen Worten, das geht überhaupt nicht. In dem Sumpf, in dem wir stecken, da muss ein anderer helfen. Da reichen keine Variationen von uns selbst. Aber Gott, der hat den Rettungsring ausgeworfen vor dem einzig feststehenden Punkt in dem ganzen Ungleichgewicht dieser Welt. Vom Kreuz, jenem seltsamen Gebilde, an dem die vertikale Welt Gottes auf unseren Horizont trifft und ihn wieder recht ausrichtet, an seinem Willen. Da ist Gerechtigkeit, da sind wir ihm recht. Da ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, wie wir es eben gehört haben. Glauben heißt, sich festzumachen an ihm, die Kette unseres aus dem Lot geratenen Lebensschiffes um das Kreuz zu schlingen, wie so um so einen Pöller. Ich bin Segler, da denkt man an so Sachen. Sich nicht der Illusion hingeben, dass wir das schon ganz gut alleine irgendwie hinkriegen. Dazu braucht man beide Hände. Also wirf den Spiegel weg, du brauchst ihn nicht mehr. Du hast ein neues Thema. Es geht nicht um dich und deine Werke und deine Leistung und deine Abschlüsse und dein Reichtum. Nein, es geht nicht einmal um deine Frömmigkeit, um dein Standing in der Kirche. Es geht nur um ihn. Es geht um Jesus Christus. Er ist der Gekreuzigte. Er hat das Leben in Fülle, das wir so krampfhaft für uns zu kultivieren versuchen. Und er hat es vom Vater auf ewig bekommen, weil er es für uns wegzugeben bereit war. Das ist das Geheimnis des Kreuzes und das Geheimnis neuen Lebens. Es liegt in dieser Hingabe, die wir bei Jesus sehen. Es liegt in der Selbstvergessenheit der Liebe, die in Gott einfach ruhen kann und weiß, es ist vollbracht, es ist in ihm getan. Es liegt in einer Welt jenseits dieses Spiegels. Es liegt im Spiegelbild des Vaters, das Jesus alleine ist. Jesus hat alles für uns hingegeben. Er hat alles verloren, um es aus des Vaters Hand neu zu empfangen. Und darum ist der ganze Reichtum des Lebens bei ihm zu finden und er will diesen mit uns teilen. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Das Leben ist ein Geschenk, das man sich nicht verdienen kann. Man kann es sich nur von Gott schenken lassen. Und dazu müssen wir die Hände frei haben. Also weg mit diesem Spiegel der Selbstbespiegelung. Ich habe das den Leuten immer gern bei Kindertaufen mitgegeben. Lernt von den Kindern. Die bringen nichts mit als volle Windeln. Das ist Gott gerade recht. Und da wird es für jedermann sichtbar. Das Leben ist ein Geschenk Gottes, das demjenigen bedingungslos gegeben wird, der es sich schenken lässt. Keine Vorbedingungen, kein Kleingedrucktes, allein aus Gnade. Alles, was wir tun müssen, ist es freudig und vertrauensvoll anzunehmen. Allein durch Glauben. Empfange das Evangelium wie ein Kind. Vertraue dem Vater, vertraue auf sein Wort. Sola Scriptura. Gott helfe uns. Amen. Übrigens noch im Nachgang ein kleiner Hinweis. Ich habe vor langer Zeit, da war ich noch Studienleiter, ein kleines Buch über Martin Luther als Bibelausleger geschrieben. Das war für meine Theologiestudenten damals, denen an der Universität immer systematisch die Liebe und das Vertrauen zur Bibel madig gemacht wurde. Und falls von Ihnen jemand irgendwie Spaß an theologischem Denken hat und die damit verbundene Mühe nicht scheut, weil er oder sie gern mal wissen möchte, warum Luther mit so großem Ernst sagen konnte, dass hier dieses Bibelbuch, das ist Gottes Wort an uns, der kann für einen Fünfer auf dem Büchertisch so ein Buch erwerben. Ich habe noch ein paar davon.